Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Podcasts Quasselschacht. Heute ist der 8. April, Freitag. Wie immer freitags gibt es ja meine Folgen und es ist eine schwierige Woche, die da hinter uns liegt. Ja, was war da alles wieder los? Wir haben massiv schlechtes Wetter wieder. Wir hatten 21 Grad. Ich möchte es nur mal sagen, ich habe schon fast nackt auf dem Balkon gelegen von der Woche Montag, also jetzt fast schon vor 2 Wochen. Dienstag war es ein bisschen kälter, Mittwoch noch ein bisschen und dann ging das so rapide runter bis in Minustemperaturbereiche. Das hat schon wirklich keinen Spaß mehr gemacht. Ne? Ich hatte hier schon meine Heizung ausgeschaltet. Ich habe hier eine Fußbodenheizung, eine elektrische, und hatte auch mal kein Holz mehr für den Kamin anzuschmeißen, mal eben kurzfristig. Ja? Also habe ich hier teilweise abends gefroren wie Espenlaub und habe also gezittert, sagt man ja eigentlich, vor Kälte. Und dann schaltest du die Heizung ein, aber so eine elektrische Fußbodenheizung, die ist natürlich sehr träge. Die braucht einfach mal ein paar Stunden, bis du da überhaupt was merkst. Also bis dahin war ich also schon eingeschlafen, nachts mal eben wach geworden und hab gefroren und mir die Decke wieder überziehen müssen. Ja, und morgens wachst du dann auf und verbrennst dir die Fußsohlen, ne? So, wenn du aufstehst. So ist das bei einer elektrischen Heizung und vor allen Dingen unfassbar teuer, ne? Davon mal ganz abgesehen. Also mein Appell an das Wetter, es reicht jetzt. Wir haben auch sehr, sehr viele Regenmassen schon wieder auf uns herniedergehen lassen müssen. Und auch dafür ist jetzt wirklich mal Schluss. Ja? Wir wollen mal zurückblicken. Im September fing das an mit dem Scheißwetter und wir haben jetzt April. Ich weiß, es gab auch schon Ostern im Schnee. Das ist vielleicht auch gleich einfach nur so ein kleiner Trick der Natur, dass man die bunten Eier besser findet. Ich weiß es nicht genau, aber wir brauchen es dieses Jahr nicht mehr. Ne? Das also mal als Hinweis. Reicht jetzt wirklich. Ja? Ich hoffe wirklich, dass es jetzt aufwärts geht. Ostern, das ist auch so ein bisschen Urlaubszeit. Ich habe zum Beispiel die 2. Ferienwoche, also sprich nach Ostern, nach dem Osterwochenende habe ich Urlaub und da willst du natürlich wirklich auch mal ein bisschen was auf dem Balkon machen, ein bisschen die Blumen wieder zurecht machen, hübsch machen und sich da auch einfach mal hinsetzen mit einem guten Buch zum Beispiel. Und momentan kann ich da leider noch nicht so ganz dran glauben, dass das funktioniert. Naja, ich habe die letzte Folge aufgezeichnet und nachbearbeitet und im Anschluss daran habe ich mein Handy wieder in die Hand genommen und da gab es eine Meldung, ist jetzt also schon 1,5 Wochen her, war aber dann praktisch die erste Meldung, sagen wir mal, nach Aufnahme der letzten Podcast-Folge. Und zwar, Bruce Willis muss seine Schauspielkarriere aufgeben. Das haben seine Familienmitglieder in den sozialen Medien geteilt, nämlich namentlich seine Frau, seine beiden Töchter und seine Ex-Frau Demi Moore haben das mitgeteilt. Denn er hat eine Störung des kognitiven Sprachsystems, also eine Aphasie nennt man das. Die wurde jetzt diagnostiziert, kurz nach seinem 67. Geburtstag. Und eine Aphasie ist eine, wie gesagt, eine Sprachstörung, die in 80% aller Fälle von einem Schlaganfall herrührt. Ja, das ist also nur eine Mutmaßung. Es könnte also sein, dass der Emmy- und Golden Globe-Gewinner Bruce Willis einen Schlaganfall hatte. Man weiß es nicht ganz genau. Und was mir dann aufgefallen ist, ich habe dann auch noch mal auf Wikipedia nachgeschaut. Und da ist mir aufgefallen, er ist also am 19. März 1955 geboren. Und zwar in Deutschland, ja, in Idar-Oberstein. Das hätte ich so jetzt ehrlich gesagt gar nicht so ganz gedacht. Ja, ist hier also aus Rheinland-Pfalz, unserem Nachbarbundesland. Ja, sein Vater David Willis war ein Soldat und seine Mutter ist eine Deutsche. Ja, Marlene aus Kaufungen bei Kassel. Ja, und von daher trägt er also auch deutsches Blut in sich. Ist natürlich vollkommen scheißegal. Ne, das steht mal vollkommen außer Frage. Er war für mich aber auf jeden Fall einer der großen Actionhelden der 80er, 90er Jahre, so Ende der 80er oder Mitte der 80er, ich weiß nicht genau, wann es losging. Neben Stars wie Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger und vielleicht auch Jean-Claude Van Damme war das einer meiner Jugendstars im Actionfilmbereich. Ne? Da ist man ja so, die Männer so in der pubertären Phase, da geht es viel um Gewalt und Action. Ne? Bestimmt da so ein bisschen das pubertäre Leben eines jugendlichen Mannes. Und so natürlich auch bei mir. Deswegen ist er mir von daher natürlich noch ein Begriff und sehr, sehr bekannt. Bekannteste Rolle vielleicht in Stirb langsam, würde ich zumindest mal sagen, läuft, glaube ich, heute noch jedes Jahr an Weihnachten. Ja, und jetzt das so zu hören, ist natürlich sehr, sehr schade. Das tut mir sehr leid mit 67 Jahren. Ich weiß nicht ganz genau, wie sich das jetzt im Alltag ausdrückt, dass er da nicht mehr richtig sprechen kann. Ist auf jeden Fall natürlich alles keine schöne Situation und das wünscht man natürlich niemandem. Das war so ein bisschen die Nachricht, die mich, wo ich so ein bisschen dran hängen geblieben bin. Und wie gesagt, dann eben auch auf Wikipedia nochmal nachgeschlagen habe und gesehen habe, dass er sogar Deutscher ist, ja, oder zumindest zur Hälfte. Ja, war mir jetzt auch gar nicht so bewusst. Also an dieser Stelle auch ungehörterweise wünsche ich natürlich alles Gute für die Zukunft und hoffe, dass es ihm sonst, wie gesagt, gut geht. Aber das ist natürlich jetzt schon so ein kleiner Schicksalsschlag, der eigentlich schon schlimm genug ist. Ja. Und ja, dann hatten wir in der letzten Woche noch ein paar Sachen, zum Beispiel aus dem Bereich Sport. Dort wurde die Fußball-Weltmeisterschaft, wurden die einzelnen Gruppen ausgelost. Ja, wir haben nämlich dieses Jahr im Dezember erstmals Weltpremiere, eine Fußball-Weltmeisterschaft im Dezember. Warum? Weil sie in Katar stattfindet. Und das ganze Ding steht ja auch massiv unter, und zwar auch vollkommen zu Recht, in der Kritik. Denn in Katar wird zum einen werden da auch Menschenrechte noch mit Füßen getreten und das hat sich wirklich sinnbildlich auch im Bau der ganzen Fußballstadien, die da jetzt gebaut werden mussten und der ganzen Infrastruktur, die da drumherum ist, Hotels und was da noch so alles gebaut werden musste, sind Tausende von Menschen gestorben, die da also wirklich unter erbärmlichsten Bedingungen arbeiten mussten, um für die Weltmeisterschaft alles herzurichten und deswegen natürlich ein ganz, ganz großes, heißes Thema, Katar. Ja, es gibt zum Beispiel ja auch die Fluglinie Katar Airways, die sind Sponsor vom FC Bayern München und da hatte ich, glaube ich, letztes Jahr schon mal drüber gesprochen, die hatten eine Jahreshauptversammlung, da gab es massive Kritik aus den Reihen der Fans und Mitglieder vor allen Dingen, die das verteufelt haben, dass Bayern immer noch einen Sponsoring-Vertrag hat mit Qatar Airways. Also das ist natürlich ganz, ganz großes, heißes Thema. Und es gab jetzt in der letzten Woche in Frankfurt, in der DFB-Zentrale, also Deutscher Fußballbund sitzt in Frankfurt, gab es eine Protestaktion, eine künstlerische Protestaktion. Da hat man nämlich Sandsäcke in Form von Fußbällen, ich glaube rund 6000 Stück, mit Sand gefüllt und vor die DFB-Zentrale geschmissen. So dass da praktisch kein Auto mehr rein und raus kann. Und diese über 6000 Sandsäcke sollten also die Toten in Katar symbolisieren, die also beim Bau für diese Weltmeisterschaft ums Leben gekommen sind. Ja, also ganz dramatisches Thema. Vor allen Dingen eben auch aufgrund der Hitze, der unfassbaren Hitze in Katar, ist es nicht möglich, wie sonst im Sommer eine Weltmeisterschaft dort abzuhalten. Es wäre also auch aus gesundheitlicher Sicht hochgradig gefährlich für die Spieler. Und was ich jetzt gesehen habe, dass in den ganzen Stadien unfassbar große Klimaanlagen nochmal verbaut wurden. Also auch wenn es Dezember ist, ist es dort eben trotzdem noch eine brütende Hitze. Und die haben wirklich in jedem Stadion einmal im Kreis rundherum riesengroße Airconditioner-Rohre, die da so aus der Wand schauen, wo da wirklich also die Luft gekühlt wird und für eine Zirkulation gesorgt wird, dass es in so einem Stadion nicht zu heiß wird. Also ich bin gespannt, ja. Fußball-Weltmeisterschaft unterm Weihnachtsbaum hatte ich auch noch nicht. Ist ja auch, wie gesagt, eine Weltpremiere, aber ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen. Und es passt natürlich auch in keinen richtigen Zeitplan, ja. Die Fußball-Bundesligaspieler zum Beispiel, die spielen ja eh schon bis praktisch Weihnachten, ja, bis zum 23. und haben dann 5-6 Wochen Pause und dann geht's wieder los. Letztes Jahr mussten sie schon aufgrund der WM alles ein bisschen kürzer machen. Das heißt, die hatten dann praktisch nur die Feiertage und haben dann zwischen den Jahren, also zwischen Heiligabend und Silvester schon wieder weiter trainieren müssen, weil es dann kurz nach Silvester schon in der Bundesliga weiterging, damit man diesen Zeitplan einhalten kann für die Weltmeisterschaft. Also es ist alles katastrophal, es macht alles irgendwie keinen Spaß mehr. Vor allen Dingen wird sich der ein oder andere fragen, wir hatten doch letztes Jahr erst Europameisterschaft, ja. Ja, die wurde ja aber, hätte eigentlich 2020 stattfinden sollen und wurde um ein Jahr verschoben. Deswegen war sie dann erst 2021 und die sind ja immer im Zwei-Jahres-Rhythmus. Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft und so weiter. Immer 2 Jahre dazwischen und die Turniere für sich. Die EM findet also alle 4 und die WM findet alle 4 Jahre statt. So, und dann gab es natürlich schon großes Gelächter. Italien hat sich wieder nicht qualifiziert. Das war vielleicht so die große Schlagzeile der letzten beiden Wochen im sportlichen, im fußballerischen Bereich. Die sind 2006 Weltmeister geworden, in Deutschland übrigens, und haben seitdem, sind sie, glaube ich, zweimal, haben sie sich gar nicht qualifiziert und sind die anderen beiden Male schon in der Gruppenphase ausgeschieden. Das heißt, deren letztes K.O.-Spiel, also Achtelfinale, Viertelfinale oder sowas, fand also tatsächlich 2006 statt. Ja? Jetzt haben sie sich wieder nicht qualifiziert, sind also ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr, bevor die WM losgeht, rausgeflogen, haben die Quali nicht geschafft und werden also dieses Turnier dieses Jahr verpassen. In 4 Jahren haben sie dann wieder die Chance und wenn sie dort die Quali schaffen sollten, dürfen also dann vielleicht mitmachen und überstehen die Gruppenphase und würden dann wieder ein K.O.-Spiel spielen, dann wäre das das erste K.O.-Spiel nach 20 Jahren. Das ist unfassbar. Italien, eine große Fußballnation, mit einer der größten und stärksten Fußballligen weltweit. Und die Nationalmannschaft, wie gesagt, entweder Weltmeister. Jetzt sind sie ja letztes Jahr auch Europameister geworden. Und dann qualifizieren sie sich ein Jahr später nicht für die Weltmeisterschaft. Ist eigentlich unvorstellbar. Ja, und das ist jetzt dieses Mal wieder so gekommen. Deutschland hat sich ja bislang zu jedem Turnier, seit Bestehen und seit sie da mitmachen und nach dem Krieg und so weiter, gab es ja verständliche Unterbrechungen. Ansonsten hat sich Deutschland ja immer für solche Turniere qualifiziert. Und ja, wir haben auch sehr, sehr hohe Ansprüche. Ja, deswegen sind wir alle sehr gespannt, wie wir dieses Mal abschneiden. Die letzte WM war katastrophal, in der Gruppenphase ausgeschieden. Auch das ist uns zum allerersten Mal passiert. Wir durften wenigstens noch mitmachen. Und bei der letzten Europameisterschaft, also im letzten Sommer, letztes Jahr, sind wir schon ein kleines bisschen weitergekommen, aber sind dann auch gegen England mit 2-1 rausgeflogen. Ich glaube, im Viertelfinale war es oder im Achtelfinale. Man hätte sich doch als deutscher Fan, ist man sehr verwöhnt, noch ein paar mehr Runden gewünscht, indem man die Mannschaft einfach frenetisch anfeuern kann. So, und jetzt gab es also die Auslosung. Deutschland hat einen Hammer losgezogen. Spanien, ja, ganz, ganz große Fußballnation. Nationalmannschaft auch ganz, ganz groß. Und außerdem wurde noch Japan zugelost. Das ist eine machbare Aufgabe und dann der nächste, letzte Gegner steht noch nicht ganz fest. Da gibt es nämlich nochmal ein Spiel, da müssen ja immer so die Kontinente, sagen wir mal, gegeneinander antreten. Und da gibt es noch ein Spiel zwischen Costa Rica und Neuseeland. Also praktisch Südamerika gegen Ozeanien, wie man das so schön nennt. Und der Gewinner dieser Partie wird dann also der nächste und letzte Teilnehmer dieser WM-Gruppe sein, der Deutschen. Also Costa Rica oder Neuseeland. Und ja, dann sind wir mal gespannt. Es ist eine machbare Aufgabe. Wenn man Spanien vielleicht ein Unentschieden holen, dann kann man die anderen Spiele, die anderen beiden müssen dann eigentlich gewonnen werden. Und dann sollte man sich eigentlich qualifizieren für die K.O.-Spiele. Aber wir haben natürlich auch, wie gesagt, sehr hohe Ansprüche. Aber es gibt so einen kleinen Neustart. Es gibt viele neue, junge Spieler. Vor allen Dingen haben wir einen neuen Bundestrainer. Ja, nach der großen Ära Joachim Löw, der ja nach der Europameisterschaft letztes Jahr zurückgetreten ist, hat den Weg praktisch freigemacht für Hansi Flick, der ja zuvor unfassbar erfolgreich mit dem FC Bayern war. Der ist jetzt Bundestrainer und hat bislang, seit er das Amt übernommen hat, auch eine sehr gute Bilanz, möchte ich mal sagen. Und wir sind jetzt einfach mal gespannt. Jetzt im Sommer kommt noch die Nations League. Das ist jetzt etwas, ja, sagen wir mal so, das ist die Kommerzialisierung von den früheren Freundschaftsspielen. Ne? Früher gab es ja immer ganz viele Freundschaftsspiele oder Testspiele, wie auch immer man die genannt hat, damit die Nationalmannschaften eben ein bisschen testen können. Dann hat irgendwann die UEFA gesagt, wir bündeln das jetzt, machen ein Turnier draus und vermarkten das, damit man mehr Kohle verdient und nennen das Ganze Nations League. Da gibt es jetzt also auch praktisch K.O.-Spiele und gibt es einen Gewinner, der dann Nations League-Sieger ist. Aber das interessiert praktisch keinen Mensch. Das habe ich 40 Mal praktisch gesagt. Aber es ist wirklich so. Also das hat keinen hohen Stellenwert. Ist halt einfach eine kommerzielle Geschichte und da sind wir jetzt natürlich auch mal gespannt, wie die Deutschen da abschneiden. Gilt natürlich als der große Test vor der Weltmeisterschaft. Naja, sind wir mal sehr gespannt. Corona war natürlich auch wieder in aller Munde letzte Woche. Es war der große, flächendeckende, bundesweite Intelligenztest. Ja, also seit Montag keine Maskenpflicht mehr in Deutschland. Die großen Supermarktketten haben alle gesagt, wir könnten zwar sagen, wir machen in unseren Häusern weiterhin Maskenpflicht, machen wir aber nicht. Ja, also die haben darauf bewusst verzichtet, weil sie der Meinung sind, dass man ohne Maske einkaufen gehen sollte, weil das eben zum Einkaufserlebnis dazugehört. Ne? Also wenn man jetzt die Bananen mit den Tomaten so ein bisschen vergleicht und abwiegt, da gehört das einfach zum Einkaufsfeeling, dass man keine Maske trägt. Ist ja klar, lernt man ja schon im Kindergarten. Ne? Naja, das wird natürlich viel genutzt. Ich persönlich muss sagen, ich war zuletzt vor einer Woche Freitag einkaufen. Das war ja, da gab es ja noch die Maskenpflicht, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Vielleicht könnt ihr mir da einfach mal ein Feedback geben, wie ihr das jetzt erlebt habt diese Woche. Denn ich glaube, ich war zweimal nur an der Tankstelle und da hat jeder, der jetzt gerade drin war, eine Maske getragen. Und ansonsten habe ich natürlich die Erfahrung von der Arbeit. Ich arbeite in einem Großhandel und da hat unser Arbeitgeber, da bin ich sehr, sehr froh und dankbar, beschlossen, dass wir von unserem Hausrecht Gebrauch machen und die Maskenpflicht weiter aufrechterhalten. Das heißt, bei uns gilt Maskenpflicht, weil wir natürlich das Hausrecht haben und wir können da einfach alles bestimmen. Wir können auch sagen, hier kommst du nur ohne Hose rein. Das ist unser gutes Recht. Ansonsten können wir dir auch Hausverbot erteilen und du kommst halt nicht mehr rein. So einfach ist das, ja. Und wir sind ein großes Unternehmen, wir haben 1200 Mitarbeiter, sind bundesweit tätig und haben 70 Häuser, glaube ich, circa 70 Häuser. Und um hier natürlich auch in jedem Bundesland den jeweiligen Regularien gerecht werden zu können und eine einheitliche Lösung irgendwie zu finden, vor allen Dingen natürlich auch, um die Mitarbeiter zu schützen, hat man sich also dazu entschieden, die Maskenpflicht aufrechtzuerhalten. Finde ich persönlich als Mitarbeiter sehr gut. Es ist schon schwierig genug, wenn man in einem Großraumbüro mit 11 Kollegen sitzt und da natürlich auch schon, muss man sagen, immer so ein bisschen die Gefahr lauert, dass man sich ansteckt. Ja, wir hatten jetzt während der gesamten Corona-Zeit, ich glaube, 3 positive Tests. Ja, 2 davon haben sich dann später wieder als falsch erwiesen. Einmal hatten wir einen positiven Fall. In allen 3 Fällen konnten wir die betroffene Person sehr schnell isolieren, nach Hause schicken, in Quarantäne und es ist sonst nichts weiter für alle anderen, nichts weiter passiert. Von daher sehr, sehr gut, aber natürlich sowieso schon jeden Tag ein bisschen riskant bei den aktuellen Zahlen. Und dann muss es natürlich nicht sein, dass wir diese Hunderte von Kunden, die jeden Tag reinkommen, dann auch noch ohne Maske begegnen und da die Gefahr einfach nochmal, finde ich, einfach unnötigerweise jetzt nach oben treiben. Denn die Nachbarländer haben es bewiesen. Ja, ich glaube, in Österreich, die haben nach 14 Tagen jetzt die Maskenpflicht wieder eingeführt. Großbritannien hat nach 14 Tagen die Maskenpflicht wieder eingeführt, weil einfach die Zahlen explosionsartig nach oben geschossen sind. Die Krankenhausbetten wurden explosionsartig belegt. Und ja, Deutschland sagt aber, ja gut, ist ja ein anderes Land, ne? Was juckt uns das? Wir haben jetzt gesagt, wir haben es jetzt beschlossen, wir können jetzt nichts mehr machen. Wir können ja jetzt auch nicht immer heute Hü und morgen Hot sagen, ne? Wir müssen den Stiefel jetzt mal durchziehen und das wird schon bei uns anders sein als bei den anderen, ja? Ist ja logisch. Ja, warum soll das jetzt alles genauso sein wie in unseren Nachbarländern? Also lass uns doch unsere eigenen Erfahrungen machen. Ja, und dann muss ich sagen, bin ich sehr enttäuscht von Karl Lauterbach. Ist für mich der kompetenteste Mensch im Bundestag, was Corona, was Virus, was das ganze Gesundheitssystem angeht. Der hat den Kram studiert. Ja, das ist, glaube ich, sogar ein Virologe oder irgendwie sowas. Also der kennt sich damit richtig gut aus und deswegen war er ja immer bei Lanz und in all diesen ganzen Sendungen. Ich bin heilefroh, dass er als SPD-Mitglied jetzt mit in der Bundesregierung ist und er deswegen natürlich auch als neuer Bundesgesundheitsminister gewählt wurde oder ernannt wurde, weil ich gesagt habe, jetzt haben wir endlich jemanden, der sich mit dem Kram auskennt. Weil, sind wir mal ehrlich, der vorherige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der kann morgen, könnte der, jetzt ist er ja nicht mehr in der Regierung, also darf gar kein Amt haben, kein Ministeramt haben, aber der könnte morgen Verkehrsminister sein und übermorgen könnte er Landwirtschafts- und Agrarminister sein. Ne? Also er hat ja da keine fachliche Kompetenz, sondern er sitzt da halt einfach rum und braucht halt einen Job und dann schickt man ihn, komm, mach Gesundheitsminister oder irgendwas, Hauptsache du bist aus den Füßen. Ne? So wird das ja heutzutage entschieden und bei Karl Lauterbach hat es eben Sinn und Zweck und er ist vielleicht derjenige, der die meiste Fachkompetenz in seinem Bereich hat, weil zum Beispiel ein Lindner von der FDP, der ja jetzt auch mit in der Regierung ist, ist unser Finanzminister. Was weiß denn ich, was der für Ahnungen hat von Finanzen? Kann ich nicht beurteilen, kann ich nicht einschätzen. Oder Verteidigungsministerin, weiß ich nicht, was die für Erfahrung mit Bundeswehr und mit Verteidigung, mit Waffen und so weiter hat. Also das sind alles einfach nur Politiker, die haben jetzt eigentlich nichts Besonderes gelernt in ihrem Leben. Ja? Und sollen jetzt eben über große Teile Deutschlands, über wichtige Themen entscheiden und haben keine Ahnung davon. Deswegen, Karl Lauterbach, bester Mann, bester Minister, meines Erachtens nach, hat auch sehr streng regiert, zunächst, und jetzt laufen ihm oder schwimmen ihm so ein bisschen die Fälle weg, ja, also was war da los letzte Woche, da hat er, erst hat er versucht, klar, ich meine, es wurde ja schon entschieden, dass wir die Maßnahmen auslaufen lassen, das wurde aber, das muss man auch sagen, zu einer Zeit entschieden, als wir zwar sehr, sehr hohe Fallzahlen hatten, sehr viele Infektionen, aber praktisch niemand, fast gar keiner, musste auf eine, in ein Intensivbett. Und ganz, ganz, ganz wenige Leute sind nur gestorben. Also egal, dass wir hohe Infektionszahlen haben. Denn klar, alle waren ja jetzt doppelt geimpft. Viele sind schon geboostert. Also ich glaube, wir haben aktuell rund 78%, die vollständig geimpft sind. Also zweifach geimpft. Und schon über 50%, 56%, glaube ich, sind schon geboostert. Ja? Und dann hat man gedacht, gut, dann haben wir es jetzt flächendeckend geschafft. Es stecken sich zwar sau viele Leute an, es stirbt aber keiner mehr dran, weil die immunisiert sind, weil die meisten eben einen Impfstoff in sich haben, der wirklich hilft. Ja? Deswegen können wir die Infektionszahlen jetzt mal links liegen lassen. Es geht jetzt mehr darum, wie viele Intensivbetten sind belegt, weil das wollen wir natürlich nicht sprengen, diesen Rahmen. Und wie viele Menschen sterben. Und das war eben eine sehr, sehr geringe Zahl. Und dann hat man das entschieden, dass wir die Maßnahmen auslaufen lassen und plötzlich gehen die Zahlen wieder hoch. Und plötzlich auch die Todeszahlen, die wieder hochgehen. Ja? Also ganz entgegen der eigentlichen Entwicklung, von dem Kenntnisstand aus man diese Entscheidung getroffen hat. Dann wollte Karl Lauterbach im Kreise aller Gesundheitsminister der einzelnen Bundesländer eine Verlängerung dieser Übergangsfrist erwirken, aber wurde überstimmt. Also die Mehrheit der Gesundheitsminister Deutschlands hat gesagt, nee, lass mal. Ne? Lass auslaufen und ab, weiß ich nicht, 30. oder ab 2. April, glaube ich, war es ja dann, lassen wir die Maskenpflicht und alle Maßnahmen einfach fallen. Es gibt nur noch die Hotspot-Regelung. Und wie die genau geklärt ist und was das genau bedeutet, weiß kein Mensch. Das ist noch gar nicht richtig festgelegt. Und jetzt ist es eben so, die Zahlen steigen massiv und wir haben jetzt praktisch keine Gegenmaßnahmen mehr. Ja? Und dann kommt Karl Lauterbach daher, der ja bislang noch sagen konnte, ja sorry, wir sind eine Demokratie, ich habe gesagt, wir machen weiter, wurde aber überstimmt. Ja? Und dann kommt er und sagt in der letzten Woche, dass ab dem 1. Mai keine Quarantänepflicht mehr besteht. So, das heißt also unterm Strich, wenn du positiv getestet bist, vielleicht sogar durch einen PCR-Test, nachweislich du an Corona erkrankt bist, darfst du arbeiten gehen, darfst du dich mit Menschen treffen, darfst du ins Schwimmbad gehen, dann kannst du alles machen. Ja? Wie hirnrissig ist das denn jetzt? Ne? Was ist denn aus dieser harten Hand von Karl Lauterbach geworden, der das Ganze hier knallhart durchziehen wollte und sich wirklich da auch thematisch natürlich gegen das große Thema Krieg durchsetzen musste und jeden Tag gebetsmühlenartig im Fernsehen, in Pressekonferenzen, in Bundestagssitzungen oder auf Twitter klar machen musste, hallo, wir haben hier auch noch eine Corona-Pandemie, ne? Wir müssen jetzt auch noch ein bisschen anständig bleiben, bevor wir jetzt nur noch über Krieg reden. Und der dann plötzlich sagt, also ich habe so richtig so das Gefühl, als würde er sagen, wisst ihr was, wenn ihr alle keinen Bock habt, ist mir jetzt auch schon alles scheißegal, dann verzichten wir jetzt aber auch auf die Quarantänepflicht. Ne? So, jetzt habe ich heute Morgen, also sprich vorgestern, wenn ihr das hier hört, letzten Mittwoch also dann die Meldung gelesen, auch auf Twitter tatsächlich, er ist ja großer Twitterer, eine Gemeinsamkeit, die ich mit Karl Lauterbach entdeckt habe. Er ist also Twitterer und hat da also auch geschrieben, er hat da einen Fehler gemacht und er muss da zurückrudern und das ist auf seinen Mist gewachsen und er hat da einfach, wie gesagt, einen Fehler gemacht. Er wollte diese Quarantänepflicht vermeiden oder auslaufen lassen ab 1. Mai, um die Gesundheitsämter zu entlasten. Jetzt hat sich aber wohl gezeigt, dass die da schon gar nicht mehr so viel machen. Ne? Also die haben da gar nicht mehr so viel Arbeit. Klar, die müssen natürlich jeden hinterher telefonieren, aber es hielt sich wohl irgendwie in Grenzen. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich habe das auch nicht im kleinsten Detail verfolgt. Auf jeden Fall ruderte er jetzt also zurück und sagte, also das mit der Quarantäne war jetzt doch eine dumme Idee. Machen wir jetzt dann doch irgendwie so weiter. Ne? Ja, und das hätte ja dann eben auch zur Konsequenz, wenn ich einen positiven Test habe und mein Arbeitgeber sagt, ja, hast du denn irgendwelche Beschwerden, geht's dir schlecht oder irgendwas? Nö, dann komm halt her und arbeite. Du kannst dich ja noch nicht mal krank schreiben lassen. Also du kannst freiwillig in Quarantäne, dazu wurde man ja auch aufgerufen dann, wäre es jetzt wirklich abgeschafft worden, die Quarantänepflicht und die Isolationspflicht, dann hätte man praktisch Urlaub abgezogen bekommen. Oder wie? Ich weiß es nicht genau. Ne? Wenn man dann freiwillig sagt, ich bleibe zu Hause, weil ich habe hier einen positiven Test, ich will ja niemanden anstecken. Und dann kriegst du dann 5 Tage Urlaub abgezogen oder wie? Also, hirnrissige Idee, ist zum Glück alles wieder hinten runtergefallen und wird wohl doch nicht ausgeführt. Aber es passt ganz gut ins Bild. Ich hatte ja gehofft, dass mit der neuen Regierung einiges besser wird, mit dem ganzen Chaos, was die Vorgängerregierung da angestellt und angerichtet hat und diesen ganzen Scherbenhaufen zum Thema Corona da uns hinterlassen hat oder den anderen hinterlassen hat, aber ja, es ist jetzt auf diese neue Regierung, die jetzt auch noch aus 3 Parteien besteht, was eh schon schwierig genug ist, Entscheidungen zu treffen, weil man eben immer mit den anderen, die auch oft eine andere Meinung haben, jetzt irgendwie sich einigen muss. dann erstmal auf all diese Dinge, die jetzt durch den Ukraine-Krieg entstanden sind, sich darum zu kümmern, das alles abzufedern und Entscheidungen zu treffen und auf der ganzen Welt rumzufliegen, muss man jetzt natürlich auch noch die Corona-Pandemie irgendwie im Blick haben und all die anderen Themen, die sie auf ihrer Agenda sowieso schon stehen hatten. Also es ist alles nicht einfach, aber wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder, sagt man immer so schön, ne? Naja. Wir machen erstmal ein kleines bisschen Werbung, habe ich nämlich heute für euch auch vorbereitet. Werbung. Heute sprechen wir ein kleines bisschen über Amazon, größte Handelsplattform im Internet, größter Online-Shop, würde ich fast sagen. Und ihr habt hier die Möglichkeit bei Amazon Prime, dass ihr zum Beispiel unbegrenzt kostenlosen Premium-Versand für Millionen von Artikeln bekommt. Ja, also einfach bestellen, sich nicht mehr um die Versandkosten kümmern. Außerdem wird Blitzversand angeboten, wenn ihr Prime-Kunde seid. Ja, zusätzlich gibt es noch unbegrenztes Streaming von Filmen und Serienepisoden, kostenloses Ausleihen von E-Books, kostenloses Streaming von über 2 Millionen Songs über Prime Music. Wie gesagt, bei allen Prime-Artikeln unter 29 Euro zahlt ihr keinerlei Versandkosten. Ihr habt unbegrenzten Speicherplatz für Fotos in der Amazon Cloud Drive, nennt sich das Ganze. Ja, ich habe das jetzt gemacht, denn ich bin Prime-Kunde und ich muss ganz ehrlich sagen, mein Handy ist voll. Ich habe so viele Bilder und Videos drauf und natürlich noch ganz viele andere Apps und Dateien, dass das den Rahmen sprengt. So, jetzt habe ich ein iPhone, habe also ein Backup gemacht. Und das hat schon unfassbar große Datenmengen. Also ich glaube, 9 Gigabyte wäre allein dieses Backup groß. Und man bekommt vom iPhone eigentlich nur, also von Apple praktisch, kostenfrei 5 Gigabyte zur Verfügung gestellt. Das heißt, ich bräuchte jetzt schon die doppelte Menge. Ich muss jetzt also für 99 Cent im Monat meine iCloud erweitern, damit ich da ein Backup überhaupt machen kann. Ja? Und jetzt ist mir eingefallen, ich bin doch Prime-Kunde und bekomme hier, wie gesagt, unbegrenzten Speicherplatz für Fotos. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Somit habe ich jetzt also alle Fotos, die ich auf dem Handy habe und auch noch in der Cloud gespeichert waren, komplett bei Amazon Prime in der sogenannten Amazon Cloud Drive hochgeladen. Und kann die jetzt vom Handy alle runterlöschen. Ja, und vor allen Dingen sind sie da auch sicher, wenn mein Handy kaputt geht, mein iPad kaputt geht. Ganz egal, die sind in einer Cloud und damit sind sie natürlich für immer praktisch dort fest hinterlegt. Ja, also unbegrenzter Speicherplatz an Fotos, das will schon wirklich was heißen. Da gibt es keinerlei Begrenzungen. So, und Amazon Prime habt ihr, wie gesagt, Zugriff zu diversen Prime-Produkten. Es gibt dafür natürlich jeweils auch separate Abos, die man abschließen kann. Aber mit Prime habt ihr erst schon mal ein richtig gutes Startpaket und kostet erstmal 30 Tage gar nichts. Ihr könnt das 30 Tage lang testen, wenn ihr Quasselschacht-Zuhörer seid. Und danach könnt ihr natürlich jederzeit auch wieder komplett kündigen. Und danach würde das Ganze 7,99 Euro im Monat kosten. Ihr könnt das aber auch jährlich im Voraus bezahlen. Dann sind es nur 69 Euro. Ja? Muss man dann jetzt also durch 12 teilen. Und da kommt man auf eine deutlich geringere Zahl als 7,99 Euro im Monat. Das wäre nämlich dann, wenn ihr monatlich bezahlt, der Standard mäßige Monatsbeitrag. Also ich kann es wirklich nur empfehlen, ich bin selbst überzeugter Amazon Prime-Kunde. Allein schon die Versandgebühren, die man sich spart, die schnellen Lieferungen, die man bei Amazon bekommt, bei wirklich fast allen Artikeln. Und ich kann noch ein bisschen Musik hören, sämtliche Videos und Serien und Filme eigentlich kann ich mir ja auch noch mit anschauen. Und allein schon die Tatsache, dass ich alle meine Fotos kostenlos und unbegrenzt dort ablegen kann, ist schon meiner Meinung nach sehr, sehr viel von dem Geld wert. Ja, 30 Tage kostenlos testen. Wenn es euch nicht gefällt, lasst es einfach wieder. Ja, wenn es euch doch zu teuer sein sollte. Aber den Link findet ihr in den Shownotes. Und würde mich sehr freuen, wenn ihr es einfach mal ausprobiert und einfach mal testet. Ein weiterer Punkt ist, dass ich auch einen eigenen Amazon-Empfehlungsshop habe. Ja, habt ihr sicherlich auch schon ein paar Mal gehört. Ich möchte es trotzdem noch kurz erklären. Ihr zahlt den ganz normalen, regulären Preis. Aber wenn ihr über meinen Link, den ich auch unten in die Shownotes geschrieben habe, über meinen Empfehlungsshop einkauft, dann zahlt ihr den normalen Preis, aber ich bekomme noch eine kleine Provision. Das ist jetzt der Clou an der ganzen Geschichte. Und ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, sehr viel Zeit investiert und habe für euch eine super Osterspar-Liste angelegt. Ja, die besten Oster-Sparangebote bis zu 40% sparen. Klar, Ostern steht vor der Tür, da gibt es meist nur kleinere Geschenke, so ist es bei uns zumindest. Aber die jüngeren Generationen, die werden natürlich auch ein bisschen fordernder, die wollen ein paar Sachen haben. Also schaut's euch einfach an, es muss ja nicht unbedingt auf Ostergeschenke hinauslaufen, sondern in der Regel hat man da auch mal 2 Wochen Ferien. Ne? Da kann man auch mal ein bisschen in Urlaub fahren, da braucht man sicherlich auch noch das ein oder andere Produkt, was man bei Amazon eben bestellen kann. Wer Prime hat, sogar ohne Versandkosten. Aber wie gesagt, schaut mal bitte auf meine Osterangebotsliste, die ich für euch erstellt habe. Sehr, sehr tolle Angebote. Wie gesagt, bis zu 40% Rabatt. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da hineinschauen würdet. Und als dritten und letzten Punkt möchte ich heute nochmal auf mein Patreon zu sprechen kommen. Ja, ich mache hier Podcasts, auch Podcasts aufnehmen und betreiben kostet Geld. Ja, das ist einfach nun mal so. Man muss Software bezahlen, man muss Abos für Software bezahlen, man muss neues Equipment bezahlen. Bei mir ist jetzt zum Beispiel das Problem, dass meine Festplatte kaputt ist, müsste ich mir eine neue kaufen. Und ich verdiene mit Podcasting nichts. Ja, Podcast ist eigentlich das Medium schlechthin. Ganz, ganz viele Menschen gehen jetzt auf Podcasts und verdienen damit ein super zweites Nebenbei-Einkommen. Ich leider gar nicht. Ja, ich habe hier die ein oder anderen Produkte über meinen Amazon-Shop verkauft. Aber das waren jetzt, glaube ich, in 2 Jahren insgesamt 30 Euro. Ja, könnt ihr euch jetzt mal durch 24 Monate teilen. Also es ist gerade mal 1 Euro, den ich im Monat hier so nebenbei mitverdiene. Und dennoch ist es ein hoher zeitlicher Aufwand. Ja, also ich mache fast jeden Tag kleine Notizen in mein Handy, das natürlich ein bisschen Zeit benötigt, ja, um da eine anständige Sendung voll zu bekommen. Und mittwochs habe ich Vorbereitungszeit, Aufnahmezeit, Nachbearbeitungszeit, Hochladen und so weiter und dann natürlich freitags noch Werbung dafür machen. Ist zeitintensiv und Zeit ist natürlich das, was wir alle in der heutigen Welt, in der heutigen Zeit einfach nicht mehr haben, ja. Und das ist mein ganz großes Problem. Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel keine YouTube-Videos mehr mache seit 3-4 Monaten. Ich habe meine ganzen Aktivitäten auf meinem YouTube-Kanal praktisch eingefroren. Ne? Ich habe das ganze Projekt noch nicht komplett aufgegeben, denn es ist ein leidenschaftliches Hobby auch von mir. Mit der Drohne fliegen, tolle Aufnahmen machen, mit der Kamera. Ich habe mir so viele Objektive gekauft und eine Kameratasche gekauft. Also wirklich Equipment im hohen 4-stelligen Bereich, mehrere tausend Euro habe ich dafür ausgegeben im Laufe der Jahre, unter anderem, um für euch tolle YouTube-Videos produzieren zu können. Und auch da habe ich ein Abo abgeschlossen, was mich monatlich 25 Euro kostet, aber ich habe kein Einkommen damit. Es gibt keinen Cent von YouTube, ich bin eben noch ein kleiner Kanal, man muss mindestens 1000 Abonnenten haben, an diese Zahl bin ich nie rangekommen. Und ja, wenn natürlich die Einschaltquoten runtergehen, ne, dann suche ich die Schuld erstmal bei mir, dann muss wohl mein Content nicht mehr so gut gewesen sein wie früher. Trotzdem ist es so, wenn da statt 250 Leute plötzlich nur noch 25 zuschauen, dann muss man irgendwann mal sagen, okay, jeden Tag 1-2 Stunden mit der Videokamera was filmen oder mit der Drohne irgendwo rumfliegen und am Wochenende noch und freitags oder samstags dann sitzen und 4-5 Stunden das Video zusammenschneiden, ist eine immense Arbeit. Und wenn ich da jetzt noch nicht mal mehr genügend Zuschauer habe, dann muss ich dieses Projekt jetzt einstellen. Ich muss schauen, dass ich irgendwo meine Zeit dann anderweitig einsetze, wo ich vielleicht entweder mehr Nutzen habe, mich mehr ausruhen kann oder vielleicht eben auch ein bisschen was verdienen kann. Und deswegen ist mein großer Plan, ich habe ein Patreon-Profil gemacht, dort geht es nämlich genau mir so wie auch vielen anderen, die sagen, wir haben ein Hobby, wir kreieren Dinge, wir machen Videos, wir machen Podcasts, wir machen Fotos auf Instagram oder wir malen Bilder, wir schreiben Bücher, wie auch immer, haben damit aber keinerlei Verdienst. Und dann gibt es dieses Crowdfunding-Projekt. Das heißt, ihr als meine Community, ihr als meine Leser, Hörer, Zuschauer, was auch immer, habt die Möglichkeit hier mit einem kleinen Betrag schon ab 3 Euro pro Monat mich ein kleines bisschen finanziell zu unterstützen. Und Zweck der Sache ist es natürlich, wenn wir 10 Leute finden, die 3 Euro zahlen, sind das für mich 30 Euro. Für euch ist es jeweils nur 3 Euro im Monat. Das ist nicht wirklich viel. Und wenn wir 100 Leute zusammenbekommen, wären es schon 300 Euro. Ja, dann sprechen wir wirklich schon von einem monatlichen Einkommen, was mich extremst entlasten würde. Und ich habe jetzt ein neues Ziel ausgegeben auf Patreon und habe gesagt, wir haben momentan monatliche Einnahmen von 30 Euro. Das wird finanziert von 4 Patrons, die es aktuell gibt. Und wenn wir auf 120 Euro kommen, dann starte ich auch wieder meinen YouTube-Kanal, weil dann sage ich, okay, es gibt da ein kleines Nebeneinkommen und wenn es erstmal 120 Euro sind, aber dann lohnt es sich für mich auch wieder zu sagen, okay, dann möchte ich jetzt meinen Patrons und meinen Zuhörern, Zuschauern, meiner Community auch wieder Videos präsentieren in Zukunft. Ja, das Wetter wird jetzt wieder schöner. Das heißt, es ist für mich auch wieder die Zeit, mehr draußen zu verbringen mit der Kamera. Und es würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr da Leute findet, die bereit wären, Beträge 3 Euro, 5 Euro, es gibt noch ein Paket für 10 Euro und eins für 20 Euro, ganz je nach Größe eures Geldbeutels. Würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr mir da eine kleine Unterstützung geben könntet und vielleicht auch ein kleines bisschen Werbung dafür macht. Vielleicht gibt es den ein oder anderen schwerreichen Millionär in eurer Nachbarschaft, der bereit wäre, hier mal 5 oder 10 Euro im Monat abzudrücken. Es gibt dafür bei Patreon natürlich auch tolle Benefits. Ihr bekommt also auch Geschenke. Ihr bekommt werbefreie Podcast-Folgen. Müsst euch in Zukunft also dieses Werbegequatsche nicht mehr anhören. Und es gibt ihr habt die Möglichkeiten, zum Beispiel auf Discord mitzuentscheiden. Ja, da bekommt ihr eigene Rollen. Es gibt dort einen eigenen Raum, der nur für Patrons gedacht ist. Also es gibt sehr, sehr viele Vorteile. Der Link ist natürlich auch in den Shownotes. Schaut einfach mal rein. Da seht ihr im Vorfeld schon, bevor ihr was abschließt, was in jedem einzelnen Paket drin ist. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ihr würdet mir damit wirklich sehr, sehr helfen. Vielen, vielen Dank. Und Werbung Ende. Ja, und dann habe ich ja einen neuen Discord-Server, den ich aufgemacht habe, und da habt ihr jetzt aktiv die Möglichkeit mitzugestalten. Ja, und da habe ich letzte Woche oder beziehungsweise jetzt kurz vor der Aufnahme nochmal im Server, im Discord gefragt, da gibt's die Rubrik Ideen und Feedback und sowas, und habe gefragt, habt ihr denn irgendwelche Themenvorschläge? Und das hatten wir schon mal, ja, also ihr könnt hier wirklich ganz aktiv diesen Podcast mitgestalten, und ihr habt vor allen Dingen in der Folgenbesprechung auch die Möglichkeit, all das, was ich hier runtergeplappert habe, alle Fehler, die ich gemacht habe, könnt ihr gerne sammeln, ne, für die ganzen Rechtschreibmonster unter euch, die das mitnotieren, alle diese sagen, da hat er jetzt aber Quatsch erzählt, das stimmt alles gar nicht. All das findet jetzt Platz auf diesem Discord. Dort könnt ihr also beitreten und habt die Möglichkeit, da ein Feedback zu geben, zu sagen, hier, da hast du einen Fehler gemacht, das finde ich gut, das finde ich schlecht, und könnt vor allen Dingen auch Themenvorschläge abliefern. Und so haben wir das dieses Mal auch. Deswegen besprechen wir jetzt hier in dieser kleinen Discord-Rubrik den Themenvorschlag vom lieben SGE-Papa Frank. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Der sitzt jetzt parallel auch, hoffe ich, in seinem Podcast und nimmt den auf. Und zwar hat er geschrieben, aktuell wird Tempolimit wieder diskutiert. Ja, du bist ja Vielfahrer und Fernbeziehung. Was hältst du davon? Und da gibt es noch einen weiteren Teil in dieser Frage, möchte ich aber später nochmal separat behandeln. Klar, Tempolimit ist ein großes Thema, war auch schon ein großes Wahlkampfthema, lieber Frank. Und ich habe da auch schon lange drüber nachgedacht. Ich muss ja auch sagen, ich bin ja beruflich, das habe ich ja auch schon erzählt, jetzt so ein bisschen Fachberater erneuerbare Energie. Das heißt, ich plane Photovoltaikanlagen und plane auch, was den Bereich E-Mobility angeht, Ladesäulenmanagement und so weiter und so fort. Also da geht es ja wirklich um grüne Themen. Also Autos, Elektroautos, ja, und vor allen Dingen eben auch selbstproduzierter Strom. Also all diese Themen, die für unser Klima gut sind. Ich habe letztes Jahr das Gasometer in Duisburg, war das, glaube ich, besucht. Da gab es eine Ausstellung, habe ich auch euch von erzählt. Also wichtige Klimathemen, und ich bin da wirklich auch jemand, der sagt, klar, ich habe früher als Kind auch mal eine Cola-Dose einfach mal so auf den Wegesrand geschmissen. Wäre für mich heute unvorstellbar. Jetzt bin ich genau das Gegenteil. Wenn ich mit dem Hund spazieren gehe und da liegt irgendwo ein Cola-Becher oder so ein Pappbecher von McDonald's, dann nehme ich den mitunter auch mal und schmeiß den in den Mülleimer, weil ich es mir einfach nicht mit ansehen kann. Ja? Und wir haben bei uns im Verein zum Beispiel, und meine Kinder noch aktiv in diesem Verein sind, Karnevalverein, gibt es auch eine Müllsammelaktion, die wird von unserer Stadt organisiert, und die Kinder haben sich da immer gemeldet und sind dann durch die ganze Stadt 3 Stunden lang und haben überall Müll aufgesammelt. Ob das jetzt in so einem Waldbereich war oder auch über die Straßen gezogen, ich finde das sehr, sehr gut, unterstütze das sehr, und Klimathemen, wie gesagt, ist meines Erachtens nach brennender und wichtiger denn je, denn man hat jahrzehntelang, jahrhundertelang das Thema verschlafen. Wir müssen jetzt reagieren, und zwar sofort. Und dann muss man natürlich auch über ein Tempolimit nachdenken. Zum einen merkt man das ja selbst, wenn man mit 200 über die Autobahn fährt, dann hat man so einen Schnitt, durchschnittlichen Verbrauch von vielleicht 15 Litern. Ja, das ist ja wieder alles Rohöl, Benzin, ja, diese ganzen Themen. Zum anderen natürlich die Umweltbelastung durch die ganzen Abgase und das Ganze, ja. Tempolimit hat natürlich auch noch andere Vorteile, wie zum Beispiel vielleicht die Verringerung von Todesopfern durch Autounfälle. Ja, also es gibt ja ganz, ganz viele Sachen. Klar, minimiere ich natürlich das Risiko, wenn man überall nur noch 130 fahren darf, als Beispiel 120 oder 130, als wenn ich jetzt jedem in Teilen Deutschlands, in Teilen der Autobahn freistelle und sage, fahr so schnell du kannst mit deinem Auto. Das ist natürlich ein deutlich höheres Risiko. Also wenn dir mal so ein Ferrari mit 280 Sachen um die Ohren geblasen ist, den du vielleicht gar nicht hast kommen sehen von hinten, so Rückspiegel sind ja auch deutlich kleiner, als wenn du vorne was siehst mit den richtigen Augen, das kann schon lebensgefährlich sein, eben nicht nur für diejenigen, die das machen, sondern für alle anderen, die sich in dem Zeitraum auch auf der Autobahn befinden. Also Tempolimit ist ein ganz, ganz heißes Thema. Jetzt muss ich natürlich, das hat der Frank natürlich sehr gut angesprochen, ich bin Vielfahrer. Warum? Weil ich Außendienst bin. Außendienst zeichnet sich dadurch aus, dass er eben draußen rumfährt und einen Firmenwagen bekommt. Und da muss ich sagen, ist schon mal der erste Knackpunkt, dass man bei Firmenwagen bislang immer auf Dieselfahrzeuge gesetzt hat, weil natürlich in so einem Fuhrpark der Benzinverbrauch auch extrem hoch ist. Ne? Das belastet ja natürlich das Unternehmen, das sind Kosten, die versucht man zu minimieren. Also sind die meisten Firmenwagen Kombis, weil man da eben Sachen mit transportieren kann, Kunden mal irgendwelche Sachen mitbringen kann und zeigen kann. Und zum zweiten Diesel, weil das eben sehr günstig war. Sind natürlich die größten Umweltschweine, Dieselfahrzeuge. Aber da kann ich mich jetzt leider auch nicht gegen wehren. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich möchte aber einen Benziner. Ja, das geht also schon mal nicht. Und in meinem Zeichen als Außendienst habe ich momentan privat und geschäftlich einen Jahreskilometersatz von 30.000 Kilometern. Das ist das, was ich im Jahr fahre. Als kleiner Vergleich, gut, jeder von euch wird es ungefähr wissen, wie viel er im Jahr fährt. Früher, als ich noch nicht hauptberuflich Außendienst war, bin ich mit meinem Privat-Pkw im Jahr rund 10.000 gefahren. Ja, also das ist jetzt schon das Dreifache. Und natürlich schaue ich jetzt auch, gerade natürlich bei den steigenden Spritpreisen, ich muss die nicht bezahlen, mein Unternehmen muss sie aber bezahlen und man will ja auch keinen Putin unterstützen. Aber natürlich schaut man auch, dass man schon bündelt, dass man keine Quatschfahrten mehr macht, ne, wo man sich früher einfach gar keine Gedanken gemacht hat. Komm, schnell ins Auto rein und fährst schnell mal die 200 Meter, dann wirst du nicht nass geregnet. Ne? Also so einen Quatsch macht man ja schon langsam nicht mehr. Und klar, für mich ist es natürlich auch mit der Fernbeziehung, das sind 300 Kilometer, die ich fahre, um meine Freundin besuchen zu können, die 300 Kilometer entfernt wohnt. Und natürlich nutzt man dann auch mal Phasen. Ich bin kein Raser, wirklich nicht, aber wenn die Autobahn frei ist und man will natürlich auch schnell ankommen, ja, also 3,5 Stunden Autofahren ist schon, kann schon anstrengend sein. Und wenn man dann natürlich die Möglichkeit hat, dass man mal 160, 170, 180 vielleicht auch fährt, ja, dass man also mal ein bisschen aufs Gas tritt, um eben schneller anzukommen. Wie gesagt, wenn es der Verkehr zulässt, dann bin ich da natürlich auch gerne dabei, selbstverständlich. Und sonntagsabends ist es nichts anderes. Ich fahre so gegen 18 Uhr los und auf dem Rückweg sind deutlich weniger LKWs unterwegs. Generell ist es da weniger Verkehr und deswegen brauche ich ungefähr ziemlich genau 3 Stunden. Das heißt, da wäre ich dann um 21 Uhr zu Hause. Und dann willst du ja auch eigentlich nur noch vielleicht duschen, Koffer auspacken und irgendwie auf die Couch beziehungsweise ins Bett. Da will man also auch versuchen, etwas schneller zu kommen. Und das belastet ja auch wieder alles natürlich die Umwelt. Ja? Und ein Tempolimit mit 130 wäre für mich in dem Fall fatal, dachte ich immer. Jetzt muss ich aber gestehen, auf den Strecken, auf denen ich fahre, also zu meiner Freundin jetzt, um bei dem konkreten Beispiel zu bleiben, ist es fast nirgends möglich, in ganz, ganz kleinen Bereichen nur noch, dass man über 130 fahren kann. Die meisten Strecken sind so kurvig, dass man das eh schon auf 120 begrenzt hat. 100, 120, 100, 120, 100. Ja, also so geht es die ganze Zeit. Man ist schon ein bisschen genervt. Und dann sind noch Baustellen dazwischen, in denen dann nur 80 oder sogar 60 sind. Kilometer lang nur 60 auf der Autobahn. Das ist ein ganz merkwürdiges Gefühl. Und das ist dann so, dass ich da schon immer denke, oh Mann, das kostet alles so viel Zeit, warum kann ich denn jetzt hier nur 60 fahren? Und dann komme ich zu Hause an und habe sonntags, wie gesagt, nur 3 Stunden gebraucht. Und denke, hä? Ich bin so langsam gekrochen und trotzdem bin ich wieder nach 3 Stunden angekommen. Also es täuscht eben auch viel, ja? Also wenn ich jedes Mal 260 fahren darf, dann nur 80, dann wieder 260 und wieder nur 80, ja, dann kann ich auch gleich im Schnitt 120 fahren. Das macht keinen Unterschied. Also ich glaube wirklich, dass es keinen großen Unterschied macht. Fatal wäre es trotzdem, denn es gibt ja auch Themen wie zum Beispiel ein Sonntagsfahrverbot, ja? Denn jetzt gibt es eine Petition, eine E-Petition und die hat mir der liebe Anders geschickt. geschickt, der auch auf dem Discord ist, hat darauf geantwortet. Er hat auch meine private Handynummer und hat mir darüber geschrieben. Ich habe euch diese Petition mal in die Shownotes geschrieben. Ich muss die jetzt selbst gerade mal nochmal öffnen. Da geht es also darum, dass man die Bundesregierung zu einem Sofortprogramm auffordert. Unter anderem hat es damit zu tun, dass man eine Unabhängigkeit von Russland erreicht, um natürlich jetzt über Öl, Benzin, Gas, diese ganzen Sachen, die wir da beziehen, 12 Milliarden würden da jedes Jahr bezahlt an Russland und damit fördern wir jetzt praktisch ja den Krieg, wenn man so will. Ja? Außerdem will man ja Klima- und Umweltschutzeffekte erzielen. Also es soll jetzt ein Sofortprogramm stattfinden, so zumindest diese Petition, dass man also ein Tempolimit von Tempo 100 sogar einreicht. Tempo 100, 80, 30. Also 80 denke ich mal außerhalb geschlossener Ortschaften, bei denen jetzt 100 erlaubt sind, soll dann also nur noch 80 sein und innerorts statt 50 überall nur noch 30, ja. Und da ist auch die Rede von autofreien Sonntagen. Das wäre für mich natürlich fatal, dann würde ich nicht mehr nach Hause kommen. So, ja gut, dann gehe ich halt montags nicht arbeiten, fahre ich halt montags nach Hause. Ja, aber so einfach ist es leider nicht. So viel Urlaub habe ich auch nicht, um das da jeden Montag dann praktisch Urlaub nehmen zu müssen. Und da wäre die Konsequenz, dass ich samstags abends sehr spät fahren müsste. Und wegen einem Tag lohnt sich natürlich 600 Kilometer auch nicht mehr. Das muss man aber auch mal sagen. Ja, also wenn ich freitags abends sehr spät ankomme und samstags abends schon wieder relativ spät wieder losfahren muss, das macht keinen wirklichen Sinn, dann wäre ich mehr auf der Autobahn als bei meiner Freundin und deswegen habe ich dann natürlich ein kleines bisschen Problem mit. Ich verstehe den Hintergedanken eines autofreien Sonntags, ist an sich eine tolle Idee, aber jeden Sonntag weiß ich jetzt nicht, ob das so cool ist. Ja, also das muss ich wirklich ehrlicherweise sagen. Ja, Fortführung von Homeoffice ist auch nicht überall umsetzbar, finde ich gut, weil wer es umsetzen kann, soll es machen. Das führt, hat ganz, ganz viele Nebeneffekte. Wir haben jetzt zum Beispiel in Berlin, habe ich jetzt eine Doku gesehen, da hat ein Mann eine ganze Etage in einem Bürohaus gemietet. Warum? Weil diese Firma, die dort ansässig war, hat alle ins Homeoffice geschickt wegen Corona und hat dann festgestellt, ach guck mal krass, das funktioniert ja trotzdem. Ja, also warum sollen wir denn die teuren Büroräume mieten und dort nochmal Strom ausgeben, Telefonrechnung, Internetrechnung und so weiter und so fort, wenn das unsere Mitarbeiter alles von zu Hause machen können? Die sind dann zu Hause bei ihren Kindern, können nebenbei kochen, können dies machen und das machen. Jeder fühlt sich zu Hause natürlich am wohlsten und wir geben denen einfach mehr Geld. Ja, aber dann sparen wir in Summe ja trotzdem. Also stand da in Berlin eine ganze Etage in so einem Bürokomplex frei. Die hat dieser Mensch jetzt gemietet für 2 Jahre oder 3 Jahre und hat dort unzählig viele ukrainische Flüchtlinge untergebracht. Ja, also was ich damit sagen will, wir haben in gewissen Bereichen Deutschlands auch eine Wohnungsknappheit. Ja, also es wird immer enger. Klar, es werden immer mehr Bevölkerung auf der ganzen Welt. Die müssen alle irgendwo unterkommen. Und wenn wir jetzt all diese Büroflächen, die jetzt nicht mehr gebraucht werden, weil jeder Homeoffice macht, wenn man die umwandelt in Wohnflächen, wäre also jedem wiederum geholfen. Ja, also es gibt da, wie gesagt, viele Wege. Ich muss sagen, aus Klima- und Umweltgründen bin ich für all diese ganzen Sachen, bin aber ja auch selbst betroffen und da muss man mal ehrlich sein, jeder hat natürlich so seine Dinge, jeder von euch hat vielleicht Sachen, wo er sagt, ich besuche ab und zu mal, besuche ich die Oma, da muss ich auch ein paar hundert Kilometer fahren und fahre dann immer sonntags zurück. Das ist ein ganzer Tag, der einem fehlt. Für mich ist es bei einer Fernbeziehung vielleicht noch ein bisschen gravierender, weil wir uns eben alle 14 Tage sehen. Ja? Das sind ja, wenn man es umrechnet, 26 Wochenenden und wenn die alle wegfallen, dann habe ich ja gar keine Beziehung mehr. Also dann ist nur noch fern. Ja, ich weiß nicht, also ich finde es sehr schwer umsetzbar in der Realität und da geht es jetzt nur mir in dem speziellen Fall so, andere, die jetzt ein anderes Leben führen und die jeden Sonntag sowieso von morgens bis abends im Schlafanzug auf der Couch liegen, ja, die können natürlich sagen, klar, autofreier Sonntag. Ne? Es gibt aber auch Pendler, die in einer anderen Stadt wohnen und arbeiten, die müssen sonntags abends wieder los, ihre Familie verlassen, weil sie für die Woche über dann auch irgendwo anders arbeiten und dort so eine spezielle Wohnung haben und dann eben donnerstags abends oder was wieder die Heimreise starten, die müssten dann in Zukunft alle schon sich wieder samstags von ihren Kindern verabschieden. Ja? Also es hat viele große Nachteile. Offensichtlich geht es, dass es ein LKW-Fahrverbot gibt für die Sonntage. Das hat offenbar funktioniert. Auch wenn man sonntags mal pinkeln muss, bekommt man keinen freien Parkplatz mehr, weil jede Raststätte übersät ist mit LKWs. Ja, das ist also ein ganz anderes Thema nochmal, wo wir jetzt auch gar nicht im Detail nochmal drauf eingehen wollen. Aber das sind alles Dinge, wo ich einfach sage, schwierig umsetzbar, ne? Und den größten Knaller hat ja eigentlich unser neuer Verkehrsminister gebracht. Ja, da muss man wirklich, also ich weiß nicht, ob das ernst war. Volker Wissing heißt der gute Mann, ist FDP-Verkehrsminister und der sagt, so ein Tempolimit ist ja rein logistisch schon mal gar nicht umsetzbar, weil es fehlt ja schlichtweg an Verkehrsschildern. Ja gut, dann brauchen wir auch nicht weiter diskutieren. Klar, ach so, ja, also wenn wir keine Schilder haben, ja gut, da kann man natürlich nichts machen. Ne? Dann brauchen wir gar nicht weiter diskutieren, da brauchen wir auch keine Abstimmung, dann können wir ja das ja gar nicht. Also logisch, ne? Klar, ich meine, jetzt müsste man sich ja vielleicht, weiß ich nicht, von Nachbarländern vielleicht Schilder ausleihen oder so, ne? Aber dann haben die ja keine mehr. Also überall, wo es jetzt Tempolimits gibt, die brauchen ja diese Schilder, ja? Also was macht man da jetzt? Man kann ja jetzt schlecht jedes Schild ummalen, ne? Mit einem Pinsel oder mit einem Edding. Das geht ja nicht. Also von daher, was ein Glück haben wir Volker Wissing von der FDP, der uns darauf hingewiesen hat. Ja, wir brauchen also gar nicht drüber diskutieren. Ein Tempolimit ist logistisch nicht machbar, weil wir keine Schilder haben. Ganz einfach. Thema erledigt, dann können wir zum nächsten Punkt kommen. Ja, ich hoffe, ich habe eure Fragen beantwortet. Für alle, die sich trotzdem dafür interessieren, habe ich diese Petition des Bundestags oder für den Bund, ich weiß nicht genau, wie diese Seite, schaut es euch einfach mal an. Diese Seite heißt e-petitionen.bundestag.de. Das ist also vom Bundestag, wo man, glaube ich, solche Petitionen erstellen kann. Und da gibt es noch eine Mitzeichnungsfrist bis 26.04. Es ist also noch 20 Tage Zeit. Oder 18 Tage Zeit, dort mitzumachen. Ich werde euch diesen Link natürlich gerne in die Shownotes schreiben. Wenn ihr da Interesse dran habt, könnt ihr da gerne unterschreiben, ne? Oder wie man hier sagt, mitzeichnen, wenn ihr dafür seid. Und das wird dann eben dem Bundestag vorgelegt und dann müssen die eben gefälligst darüber entscheiden. Genauso gibt es dann noch ganz andere Petitionen. Also schaut es euch einfach an, ist unten in den Shownotes. Ich habe noch ein Thema, wir sind relativ lang heute, ein bisschen Überlänge. Ich muss auch langsam zum Ende kommen, denn ich habe heute Abend noch einen Online-Elternabend. Ich hoffe, das kann man ohne Hose machen. Die habe ich nämlich als erstes von mir entfernt, ja, so ein bisschen Beinfreiheit zu haben. Und meine Tochter, ihre Klasse, macht jetzt also über ihr neues Computersystem, was die da in der Schule jetzt entwickelt haben. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe gestern einen Link bekommen. Ich hoffe, das funktioniert. Und ich hoffe, das ist nicht irgendwie mit Kamera, weil das wäre ja Quatsch. Will ja einfach nur zuhören. Und das kann man ja auch gut auf der Couch machen. Aber da kann ich natürlich nicht während einem Podcast noch nebenbei im Online-Elternabend beiwohnen. Also deswegen, ein Thema habe ich noch. Was mir aufgefallen ist, The Price is Heiß kommt zurück, ja, mit Harry Weinfurt, ne, tatsächlich, nach 25 Jahren, glaube ich, sogar schon, ist hier eine Neuauflage geplant, ist also, steht schon fest, ja, gehört zu dem neuen Konzept von RTL, die haben ja ein neues Logo, ja, die wollen ja weg von diesem Assi-TV, auf das sie so ein bisschen in diese Sparte einfach abgerutscht sind, da hatte ich auch schon mal erzählt, die wollen also jetzt wirklich anständigen, hochwertiges Fernsehen machen, ein tolles Programm gestalten oder wirklich auch so ein bisschen Intelligenz noch mit reinbringen nochmal. Und jetzt kommen die plötzlich um die Ecke und packen die ganzen vermotteten alten Sendungen wieder aus der Mottenkiste. Ich weiß nicht, was haltet ihr davon? Der Preis ist heiß, ne? Wie gesagt, mit Harry Weinfurt und was auch schon auf so eine holländische Geschichte, 7 Tage, 7 Köpfe, ist auch ja schon wieder auferlegt worden oder wurde aufleben lassen und Geh aufs Ganze ist noch so ein Beispiel, ja? Ist vielleicht so ein Modeeffekt gerade, denn auch ProSieben hat das ja gemacht, die haben ja zum Beispiel TV Total wieder mit einem neuen Moderator ausgestattet und wieder auf Sendung gebracht, also was haltet ihr davon? Gerne mal eine Rückmeldung geben, würde mich sehr freuen. Ich weiß es nicht ganz genau, ich habe das jetzt einfach nur gelesen, weiß nicht, was RTL sich dabei gerade so denkt, ob das gut ist, ja, also sagt ihr dann, ah, das waren tolle Zeiten damals noch, ne, so das waren so die Anfänge vom Privatfernsehen, da haben wir immer Der Preis ist heiß geguckt oder sagt ihr einfach, nee, komm, ist Fernsehgeschichte, war toll, super, braucht aber 25 Jahre später kein Mensch mehr. Und das ist so das, was ich momentan so ein bisschen im Kopf habe. Ich glaube, es lohnt sich einfach gar nicht mehr, sowas nochmal neu zu starten. Ja, ich weiß nicht. Also, ihr könnt mir gerne eure Meinung sagen. Auch dafür ist übrigens der Discord der perfekte Platz. Es gibt dort den Bereich, der nennt sich Folgenbesprechung. Und da könnt ihr natürlich schon, während ihr diese Folge hört, sofort loslegen. Meldet euch da an. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ladet noch alle eure Freunde ein. Wir brauchen ein bisschen mehr. Menschen auf diesem Discord. Und vor allen Dingen gibt es auch am Freitag, das ist heute, heute am Freitag, den 8. April, gibt es den ersten Weekend Talk. Was ist der Weekend Talk? Es gibt ja auf Discord immer so Sprachräume. Man kann also da wie bei einem Zoom-Meeting, sag ich mal, jetzt kann man mit Kamera, ohne Kamera machen. Wie man das machen, weiß ich noch nicht genau. Aber dafür ist Discord natürlich prädestiniert. Man kann da also sowas wie einen Sprachchat machen und kann dort dann also so ein bisschen quasseln. Ne? Das ist ja mein größtes Hobby und deswegen haben wir beschlossen, meine Freundin zumindest hat das vorgeschlagen, so möchte ich mal sagen. Also wir haben da auf dem Discord ein bisschen geschrieben mit anderen Leuten und dann sagte sie, was ist hier eigentlich mit dem Sprachchat? Und dann haben wir beschlossen, gut, lass das doch mal am Freitag machen. Wir nennen das einfach mal, ich nenne das einfach mal Weekend Talk. Es wird gegen 20.30 Uhr starten, nicht wie ich fälschlicherweise erst 19.30 Uhr geschrieben habe. Wir werden es vor 20.30 Uhr gar nicht schaffen. Also, wenn ihr dabei sein wollt, gerne mal reinhören. Einfach bisschen kennenlernen, bisschen quatschen, bisschen was erzählen, was euch auf der Haut oder auf dem Herzen liegt, wie eure Woche so war. Einfach so ein bisschen den Wochenstress runterplappern und schön gemütlich ins Wochenende starten. Das ist der Grund dahinter, das ist die Grundidee dahinter. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Also heute Abend 20.30 Uhr mal auf den Discord gehen. Wie gesagt, meldet euch fleißig an, das würde mich sehr, sehr freuen. Da könnt ihr meine Fragen, die ich heute gestellt habe, alle beantworten und die nächste Folge mitgestalten und eben auch Themenvorschläge geben. So, es gibt auch eine neue Spotify-Playlist. Für alle, die Spotify hören, habe ich die Playlist Quassel-Songs, passend zum Podcast-Titel, wieder mal ausgegraben. Ja, also auch ich grabe alte Sachen wieder aus, habe meine Playlist, also ich habe für mich einfach eine Playlist gemacht. Sagen wir es ganz ehrlich, wie es ist. Ich habe für mich eine Playlist gemacht mit coolen Songs, die mir in letzter Zeit häufiger untergekommen sind und habe gedacht, warum nur für mich? Ich bin ja mehr ein Mensch, der auch seine Mitmenschen da einfach mit beglücken möchte. Und deswegen dürft ihr alle bei meiner Playlist mithören. So, die ist noch relativ dünn besetzt. Ihr könnt da auch gerne Vorschläge abschicken, was da noch mit drauf soll. Das ganze Ding heißt Quassel-Songs. Den Link findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes, da geht's schneller. Ist besser als suchen. Und könnt ihr einfach mal so mithören. Da sind so ein paar Songs einfach drauf, die mir ganz gut gefallen. Eine Frage habe ich noch und dann kommen wir heute endlich mal wieder zu einem Serientipp. Ich habe wieder einen Serientipp für euch, den ich euch gleich präsentieren möchte. Aber zuvor haben wir noch eine Frage des Tages. Wollt ihr am Karfreitag eine Podcast-Folge? Ist ganz, ganz wichtig. Ja, Karfreitag ist Feiertag und freitags ist ja auch immer Quasselschachttag. Also für euch Zuhörer ist es ja immer Feiertag, Freitag, ja, weil der Quasselschacht kommt. In dem Fall ist aber auch konkret sogar noch zusätzlich ein kirchlicher Feiertag. Also, heute in einer Woche ist Freitag, der 15., ein Karfreitag. Und ich bin bis jetzt noch unsicher, ob ich da eine Folge machen soll. Ja, das ist natürlich prinzipiell blöd, weil ich jetzt hier die letzte Möglichkeit habe, euch das zu sagen, ob es eine gibt oder nicht. Vorverlegen auf den 14. geht nicht. Wir können sie also höchstens verschieben auf Dienstag. Das ist nämlich der erste normale Dienstag wieder. Jetzt weiß ich aber nicht, ob ihr das dann alles hören würdet. Also, geht zu Discord, schreibt mir dort, ob ihr am nächsten Freitag, den Karfreitag, überhaupt Zeit und Lust hättet. Findet ihr das sinnvoll, dort eine Podcast-Folge zu veröffentlichen? Denn aufnehmen werde ich sie sowieso schon am 13., also zwei Tage vorher. Ihr könnt mir natürlich aber auch auf Instagram schreiben, ihr könnt mir auf Twitter schreiben, ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben. All diese Möglichkeiten findet ihr auf www.derbergmann.net. Wie gesagt, gebt mir ein Feedback, damit auch ich weiß, lohnt es sich überhaupt, sich hinzusetzen und eine Folge aufzunehmen oder nicht. Und jetzt kommen wir endlich nach vielen, vielen Wochen und Monaten wieder zu einer der wichtigsten Rubriken im Quasselschacht. Quasselschacht Netflix-Tipp. Ja, ich habe nämlich endlich mal wieder eine andere Serie geschaut als immer mein Two and a Half Men. Ne, das läuft zwar immer noch jeden Abend zum Einpennen, aber ich habe am letzten Wochenende mal wieder, um für euch endlich hier mal wieder einen Netflix-Serientipp präsentieren zu können, ein bisschen rumgestöbert und bin auf LA's Finest gestoßen. Eine Polizeiserie mit zwei weiblichen Hauptrollen, gespielt von Jessica Alba und Gabriel Union. Zwei fantastische Schauspielerinnen, die das auch wirklich sehr gut machen. LA's Finest ist praktisch ein Spin-off von Bad Boys. Ja? Ist jetzt vielleicht ein schlechter Zeitpunkt, nachdem Will Smith so ein bisschen in der Kritik steht, weil er eben bei der Oscarverleihung da seinem Schauspielkollegen Chris Rock aufs Maul gehauen hat. Aber trotzdem steht natürlich außer Frage, dass die Filmreihe Bad Boys sehr erfolgreich ist und ich diese Filme auch fantastisch finde. Ich liebe die wirklich. Das ist jetzt praktisch ein Spin-off, hat also einen ähnlichen Stil. Und ich habe mir die ersten beiden Folgen angeschaut. Man muss ein bisschen konzentriert bleiben. Ja, also ich war zwischenzeitlich ein bisschen mit dem Handy abgelenkt in der zweiten Folge und habe schon nicht mehr mitbekommen, stopp, was ist da jetzt, wie sind da jetzt die Zusammenhänge? Also ich muss da konzentriert bleiben. Das bin ich nicht mehr gewohnt, bei einer Serie aufzupassen. Ja, es ist auf jeden Fall eine Serie, die ursprünglich für NBC produziert wurde, die dann aber gesagt haben, nachdem der Pilot abgedreht wurde, also die Pilotfolge, haben die dann aber gesagt, oh, nö, haben wir doch keinen Bock. Ne? So, ist dann aber trotzdem in den Jahren 2019 bis 2020 erschienen. Es gibt genau zwei Staffeln, wurde dann am Ende doch letztlich wieder abgesetzt nach zwei Staffeln. Aber die gibt es, sind insgesamt 26 Folgen und jede Folge dauert zwischen 40 und 60 Minuten. Ist eine Krimiserie und ein Dramedy, also eine Mischung aus Drama und Comedy, soll also auch relativ lustig dargestellt sein. Das kann ich auch bislang bestätigen. Ist eine Produktion von James O. Die Idee ist von Brandon Margulis und Brandon Sonnier. So, falls euch das irgendwie irgendwas sagt. Erstausstrahlung war am 13. Mai 2019 auf Spectrum und die deutschsprachige Erstausstrahlung war dann am 17. Oktober 2019 auf AXN. Nie was von gehört, ich weiß nicht, was das soll. Möchte aber ganz kurz mal zur Handlung was vorlesen, weil es mir schwerfällt, es in Worte zu fassen, was bis jetzt passiert ist und das dann als Serientipp verpackt irgendwie. Also ich lese einfach mal das vor, was auf Wikipedia steht. Die frühere DEA-Agentin Syd Burnett wagt einen Neustart als Ermittlerin beim LAPD, wo ihr Nancy McKenna als neue Partnerin zugeteilt wird. Diese hat einen Mann geheiratet, der seine Tochter Izzy in die Ehe mitbrachte und beneidet Burnett ein wenig um deren Unabhängigkeit. Die beiden führen komplett unterschiedliche Leben, funktionieren aber als ein erstklassiges Ermittlerteam. Ja, also das ist genau das, was man ja auch bei Bad Boy gesehen hat. Ja? Der eine ist alleinstehend, ist so der Frauenschwarm und hat da so ein geiles, wildes Leben und der andere ist eben so mehr so der Familientyp. Ähnlich ist es hier jetzt also auch. Wenn ich jetzt auf Wikipedia weiterlese, kleiner Spoiler, erfährt man etwas, was in der zweiten Staffel passiert, deswegen lese ich es nicht weiter und empfehle es euch auch nicht weiter zu lesen. Ich kann einfach nur sagen, es sind zwei großartige Schauspielerinnen in den Hauptrollen. Die ersten beiden Folgen haben mir sehr viel Spaß gemacht. 40 bis 60 Minuten, das muss man wollen. Das ist also nicht so einfach als Serienschauer. Aber ich kann es für diese Woche sehr empfehlen. Schaut es euch an. Läuft, wie gesagt, auf Netflix. LA's Finest. Kann ich einfach nur empfehlen. So, das war der Serientipp für diese Woche. Wenn ihr noch mehr Serien hören wollt, schaut in die Shownotes. Da sind nochmal die Werbeangebote, die ich in dieser Folge heute gebracht habe. Und ansonsten kann ich euch nur auffordern, nochmals, ohne euch nerven zu wollen, aber tretet mal dem Discord bei. Da können noch ein paar hundert Leute rein. Ja, also wir sind jetzt gerade mal schnucklige 22 Leute und zwei Bots, die kann man nicht mitzählen. Also 22 Menschen, da bin ich jetzt aber auch schon mit dabei. Heute Abend Weekend Talk ab 20.30 Uhr im Sprachchat. Seid alle dabei. Ihr müsst da auch nichts reden, ihr könnt einfach nur zuhören und vor allen Dingen auf Discord müsst ihr auch nicht unbedingt was schreiben, ihr könnt auch einfach nur mitlesen, aber es ist eine kleine Community und es freut mich einfach, Menschen auch zusammenzubringen und es würde mich sehr freuen, wenn da Menschen, die sich bislang vielleicht, sagen wir mal, auf Twitter zum Beispiel noch nie über den Weg gelaufen sind, aber beide mir folgen und beide jetzt auch auf Discord sind, sich dann eben in einem Gespräch verwickeln. Also es ist eine fantastische Sache. Ich habe einen riesen Spaß dran. Es wäre schade, wenn wir das wieder absetzen müssen. Schaut einfach mal vorbei und tretet bei. Wenn es nichts für euch ist, könnt ihr wieder rausgehen. Das kostet auch gar nichts. Also von daher außer ein bisschen Zeit, die man dafür investiert. Und jetzt ist für heute wirklich Schicht im Schacht. Ich wünsche euch ein fantastisches Wochenende. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich wünsche euch eine tolle, hosenlose Zeit, sage ich jetzt mal. Ja, also schönes Wetter, dass ihr ohne Hosen wieder endlich auf die Arbeit gehen könnt. Je nachdem, was ihr beruflich macht. Aber ich fände es eine tolle Sache. Das könnten wir auch mal eine Petition starten, dass man ohne Hosen auf die Arbeit geht. Fände ich mega gut. Und ansonsten, wie gesagt, bleibt einfach gesund. Macht eure eigenen Corona-Schutzmaßnahmen und bleibt mir weiterhin treu, hört weiterhin diesen Podcast und folgt mir auf allen anderen Kanälen. Und jetzt, wie gesagt, bleibt mir nichts anderes zu sagen. Ich sag's jetzt zum zweiten Mal, ich sag's jetzt trotzdem nochmal. Für heute ist Schicht im Schacht. Das war der Podcast Quasselschacht. Über eine Bewertung auf den Podcast-Plattformen würde ich mich sehr, sehr freuen. Neue Folgen gibt es jeden Freitag. überall, wo es Podcasts gibt.